HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl, guten Abend. Das Gas wird knapp und die Preise schießen nach oben. Noch ist unklar, wie Deutschland durch den Winter kommt und ob Industriebetriebe womöglich vom Gasnetz abgeklemmt werden müssen. Klar ist aber, wir bekommen die langjährige Abhängigkeit von russischem Gas gerade deutlich zu spüren. Wie konnte es dazu kommen? Warum wurden Warnungen überhört? Und wie kann ein sicheres Energiesystem in der Zukunft aussehen? Welche Aufgaben muss dabei der Markt und welche der Staat übernehmen? Diesen Fragen ist Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio nachgegangen.
Ein Krieg in Europa? Wer hätte sich das vorstellen können? Und wer hat sich ernsthaft Sorgen gemacht, dass es im Winter bei uns einmal kalt bleiben könnte? Dass es einen Notfallplan Gas gibt, war nur Experten bekannt. Insofern stellt die Gaskrise für uns alle ein böses Erwachen dar, so wie es Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen kürzlich festgestellt hat.
Ein Hinterfragen dessen, was wir im Alltag so nicht sehen. Wo kommt eigentlich die Energie her? Welche Abhängigkeiten haben wir eigentlich? Wie ausbeutbar sind wir durch diese Abhängigkeiten? Das ist ja lange vergessen worden oder weggeschoben worden. Jetzt ist es mit voller Wucht da.
Es ist diese eine Zahl, von der wir jetzt runterkommen müssen. 55% der Gasimporte stammten im vergangenen Jahr aus Russland. Jetzt belastet uns, dass deutsche Gasspeicher dem russischen Konzern Gazprom überlassen und im vergangenen Sommer kaum noch gefüllt wurden. Aus heutiger Sicht wirkt es so, als habe Russland schon damals Vorbereitungen für einen Energiekrieg getroffen. Jetzt fällt uns auf, dass die für die Ölversorgung im Osten maßgebliche Raffinerie im brandenburgischen Schwedt mehrheitlich dem russischen Rosneft-Konzern gehört. Wie Schwedt schon bald ohne russisches Öl laufen soll, keiner weiß es.
Da hat es an strategischer Voraussicht auf deutscher Seite, glaube ich, gefehlt.
Das sagt Georg Zachmann. Er ist Energieexperte bei der Brüsseler Denkfabrik Bruegel, die sich mit wirtschaftlichen Fragen aus europäischer Perspektive beschäftigt. In seiner Berliner Mietwohnung nutzt er Smart Meter, digitale Stromzähler, die ihm beim Energiesparen helfen. Über die Herkunft von Strom und Wärme in seiner Wohnung macht er sich keine Illusionen.
Die nächsten großen Kraftwerke sind ja schon die Braunkohlekraftwerke in Brandenburg, die noch laufen, und dann die Gaskraftwerke in Berlin. Die Gaskraftwerke werden mit Sicherheit mit sibirischen Molekülen gefüllt werden, und das Gas, was in der Gastherme hier unten verbrannt wird, oder in dem Gasboiler, ist mit Sicherheit auch Gas, was aus Sibirien kam.
Ein Teil der Rechnung für die aktuelle Gaskrise landet also auch bei ihm. Die hohe Abhängigkeit von russischem Gas geht nach Einschätzung von Zachmann darauf zurück, dass sich Wirtschaft und Politik gegenseitig darin bestärkt hätten, immer mehr auf Energie aus Russland zu setzen. Gerade das russische Gas hatte es Deutschland angetan. Schon in den 1970er Jahren wurde die erste Pipeline für Gas aus Sibirien gebaut. Ganz vorne mit dabei waren Ruhrgas und der BASF-Konzern, die sich Partner in Russland suchten, um günstiges Gas importieren zu können. Und dann kam Nord Stream 1.
Deutschland sichert in direkter Partnerschaft mit Russland große Teile seiner Energieversorgung auf Jahrzehnte.
So klang das 2005, als der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD, die Absichtserklärung für die erste Ostsee-Pipeline unterschrieb, kurz vor seiner Abwahl. Seine CDU-Nachfolgerin Angela Merkel setzte die Gaspartnerschaft fort, und das auch noch nach dem Krimkrieg 2014 und dem Vorgehen Putins gegen den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny 2015.
Die Haltung zu Nord Stream 2 ist davon erst einmal unberührt.
Zu diesem Zeitpunkt hatten osteuropäische Staaten, die USA und das EU-Parlament Deutschland zu einem Baustopp aufgefordert. Russland könne die Abhängigkeit vom Gas als Waffe einsetzen, so die, wie wir heute wissen, höchst berechtigte Sorge. Jetzt ist Nord Stream 2 eine Investitionsruine. Wie konnte es dazu nur kommen? Ein Insider von BASF sagt dem ZDF-Magazin Frontal, es solle doch niemand behaupten, dass in Fachkreisen nicht gewarnt worden sei. Nur Geld sei eben wichtiger als Fakten. Es habe blind gemacht. Etwas vornehmer drückt sich Siegfried Russwurm aus, der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie.
Abhängigkeiten als Preis für Kostenvorteile und Skaleneffekte zu akzeptieren, das war, wie wir heute wissen, genauso falsch wie der Verzicht unseres Landes auf eigene hinreichende Investitionen in Verteidigungsfähigkeit.
Ganz ähnlich argumentiert Georg Zachmann vom Bruegel-Institut.
Etwas polemisch kann man, glaube ich, sagen, dass alle Geschichten, die für einen selber vor allem bequem sind, ein Risiko beinhalten, dass sie falsch sind und dass man sie sich immer weiter erzählt, auch wenn sich die Grundvoraussetzungen geändert haben.
Der russische Gasboykott gegen die Ukraine 2006, der Kaukasuskrieg 2008, 2014 dann die Annexion der Krim und der Einmarsch russischer Truppen im Donbass, all das hätte aufhorchen lassen müssen, sagt Zachmann.
Dass offensichtlich die russischen Interessen nicht unbedingt darauf gerichtet sind, jetzt weiterhin Billiggas an Deutschland zu liefern, sondern dass eben auch Russland nicht nur ein passiver Bereitsteller von Energie für Europa sein möchte, sondern dass Russland eben gerne auch eine strategische Rolle in der Welt spielen will und eine strategische Rolle, deren Interessen nicht mit unseren Interessen konkurrent sind.
Der frühere Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, verweist allerdings darauf, dass die Kritik der osteuropäischen Länder an der Gaspolitik Deutschlands differenziert zu sehen sei.
Die Ukraine beispielsweise und viele osteuropäische Länder waren zwar gegen den Bau von Nord Stream 2, sie waren aber der Meinung, wir sollten weiterhin Gas aus Russland beziehen, aber durch die Ukraine, nicht nur wegen der Transitgebühren, sondern auch, weil sie glaubten, dann besser vor einem russischen Angriff geschützt zu sein.
Für Altmaier ein Beispiel dafür, dass die aktuelle Diskussion um die Abhängigkeit von russischem Gas zu einfach geführt werde. Er erinnert an gescheiterte Versuche, Flüssiggasterminals in Deutschland zu bauen.
Wir haben dafür das Gesetz geändert. Wir haben finanzielle Mittel bereitgestellt, soweit wir das nach europäischem Recht durften. Es gab zwei Konsortien, die bereit waren zu bauen. Aber die Projekte kamen nicht voran, weil kein großes Unternehmen in Deutschland bereit war, dieses LNG-Gas zu kaufen, solange es sehr viel teurer war als das Pipeline-Gas aus Russland.
Manche heutige Kritik erscheint Altmaier daher wohlfeil. Aber hätte er im Rückblick an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch anders handeln sollen?
Wir haben in meiner Amtszeit den Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch von 21% auf 46% mehr als verdoppelt. Diese Leistung hat kein anderes Industrieland weltweit vorzuweisen. Und dennoch, aus heutiger Sicht, kann man die Frage stellen, warum ist es nicht noch schneller gegangen? Den Schuh müssen wir uns anziehen.
Mit Blick auf die Energieabhängigkeit Deutschlands verweist Altmaier darauf, in seiner Amtszeit den Einstieg Chinas ins deutsche Stromnetz verhindert zu haben.
Zweimal hat ein Unternehmen aus China, State Grid of China, versucht, hohe Anteile des ostdeutschen Stromnetzbetreibers 50 Hertz zu kaufen. Wir haben das beide Male verhindert. Das war schon ein erstes zaghaftes Umsteuern.
Ein Umsteuern, nachdem die Politik zuvor das Engagement russischer Unternehmen im deutschen Energiesektor zugelassen hatte. Zum Beispiel 2014 die Übernahme des größten Gasspeichers der BASF-Tochter Wintershall durch Gazprom, ohne Widerspruch des damaligen SPD-Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel und trotz verschiedener Warnungen. Fatale Fehler seien hier von der Politik gemacht worden, sagt Jürgen Kühling, der Vorsitzende der Monopolkommission, die das Wirtschaftsministerium berät. Der Jurist, der an der Universität Regensburg lehrt, macht deutlich, dass sich auf dem liberalisierten Energiemarkt verschiedene Wettbewerber tummeln, sei nicht das Problem. Wettbewerb sorge in der Regel für niedrige Preise. Doch auch der Faktor der Energiesicherheit sei zu berücksichtigen.
Da haben wir schon ein staatliches Interesse dran, dass der Staat entscheidet, welche Wettbewerber im Markt zugelassen werden, für welche Infrastrukturen.
Welche Wettbewerber also verlässlich sind und welche möglicherweise nicht. Der Strommarkt ist aus Sicht von Kühling ein gutes Beispiel dafür, dass die Liberalisierung im Energiesektor unterm Strich Vorteile gebracht habe und Wahlmöglichkeiten.
Ja, ich bin bei unserem kommunalen Energieversorger auch mit einem Tarif schon seit einiger Zeit, der 100% Ökostrom hat. Auch deshalb, weil ich selbst ein Elektroauto fahre und da ist es natürlich nur sinnvoll, wenn dort auch Ökostrom reinkommt.
Auf dem Gasmarkt dagegen bestehe noch deutlicher Korrekturbedarf. Just ein massiver Staatseingriff sei maßgeblich für die Probleme, die heute auf dem Sektor bestehen.
Ich glaube, das ganze Unglück ist gestartet, als die Ministererlaubnis E.ON Ruhrgas erteilt worden ist.
2002 war das, als der E.ON-Konzern und Ruhrgas fusionieren wollten. Das Kartellamt lehnte ab, die Monopolkommission brachte Bedenken vor, doch das Wirtschaftsministerium setzte sich über alle Kritik hinweg.
Hier kamen viele schwierige Dinge zusammen, Lobbyismus auf der einen Seite und ein völliges Fehlverständnis, dass man glaubte, wenn wir den ganz großen deutschen Gasanbieter haben, dann wird alles besser. Was wir gebaut haben, ist ein Monopolist. Dieser Monopolist hat sich dann in der Folge auch noch vom russischen Unternehmen abhängig gemacht und wir hatten keinen Wettbewerb.
Nicht nur, dass das Ganze ein Geschmäckle hatte, die Verantwortlichen im Ministerium, Wirtschaftsminister Werner Müller und Staatssekretär Alfred Tacke, wechselten später in Führungspositionen im Umfeld des fusionierten Unternehmens. Wirtschaftlich aber war entscheidend, dass durch die Monopolbildung Investitionen in Alternativen zum Gas aus Russland, zum Beispiel in Flüssiggas, unterblieben. Die Gassparte des fusionierten Unternehmens wurde übrigens wenige Jahre später von E.ON abgespalten, unter dem Namen Uniper. Das Unternehmen musste bekanntlich erst vor kurzem vom Bund gerettet werden. Nach Einschätzung des Regensburger Juristen und Vorsitzenden der Monopolkommission Kühling hatten aber auch andere Eingriffe der Politik problematische Auswirkungen, so beim Ausbau der Stromnetze.
Gerade in Bayern sieht man beispielsweise, dass der Netzausbau nicht schnell genug gegangen ist, auch aufgrund eines staatlichen Einflusses. Der Staat hat hier gesagt, wir wollen sehr, sehr viel Erdverkabelung haben. Das hat die ganzen Prozesse sehr verzögert.
Je mehr man sich mit dem Energiemarkt beschäftigt, umso komplizierter wird es. Mal sind es Unternehmen, die sich, geblendet vom billigen Gas, selbst in eine fatale Abhängigkeit gebracht haben und nun Hilfe von der Politik erwarten. Mal ist es die Politik, die kluge Maßnahmen auf dem Energiesektor verhindert hat, wohl aus Angst, Wähler zu vergraulen. Wie könnte also der Energiesektor künftig besser organisiert werden? Ob eine Verstaatlichung hilft, nach dem Motto, die Energieversorgung gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge? Frankreich hat gerade erst die komplette Übernahme des Energieversorgers EDF angekündigt. So einfach sei das aber nicht, sagt Barbie Cornelia Haller. Sie ist seit kurzem Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur mit Sitz in Bonn.
Ich glaube, es ist nicht so sehr die Frage, welcher Akteur macht das, also ein staatlicher, ein privater, sondern es ist die Frage, welche Risiken sichere ich ab? Was will ich sozusagen als Gesellschaft, der die Regeln setzt, absichern? Und wie viel ist es mir auch wert?
Soll heißen, wo sind wir auch als Kunden bereit, mehr zu zahlen als Preis für Energiesicherheit? Zum Beispiel dadurch, dass man nicht nur beim billigsten Anbieter in der Welt einkauft, unabhängig davon, wie zuverlässig dieser Lieferant ist. Ein Thema, das derzeit ja die gesamte Wirtschaft bewegt, nachdem sich einseitige Lieferbeziehungen in Corona-Zeiten als problematisch erwiesen haben.
Das Grundgerüst dessen, wie wir energiepolitisch agieren, glaube ich, hat sich bewährt, aber es muss eben nachgesteuert werden. Wir müssen möglicherweise aber auch sehr viel mehr Wert darauf legen, dass wir diversifizierte Lieferbeziehungen haben, dass wir immer den staatlichen Zugriff auch auf die Unternehmen haben.
Ein staatlicher Zugriff auf Unternehmen, das ist für die Bundesnetzagentur derzeit keine theoretische Frage. Seit einigen Monaten ist sie Treuhänder für die frühere Deutschlandtochter von Gazprom. Das ist die Gesellschaft, der wiederum der größte deutsche Gasspeicher im niedersächsischen Rheden gehört und die über eine Tochter auch am Speicher in Haidach an der bayerisch-österreichischen Grenze beteiligt ist.
Das Problem bestand ja dadurch, dass die Gazprom Germania, so hieß dieses Unternehmen früher, eben vom russischen Eigentümer an eine recht dubiose Gesellschaft veräußert werden sollte und dann auch aufgelöst werden sollte. Das war nach Außenwirtschaftsrecht nicht zulässig und deshalb musste man sozusagen dieses Unternehmen und auch die Verträge und die Vertragsbeziehungen zu den deutschen Kunden sichern.
Was zeigt, schon bisher waren Eingriffe des Staates im Energiesektor rechtlich möglich. Die Gesetze dazu sind jüngst sogar noch verschärft worden. Die Bundesnetzagentur übernimmt als Treuhänder bei der früheren Gazprom Germania eine Doppelrolle. Sie muss einerseits aus Sicht des Unternehmens denken, andererseits die staatlichen Vorgaben zum Beispiel zur Füllung der Gasspeicher umsetzen. Aktuell funktioniert das, nach und nach füllen sich die Speicher. Trotzdem, ohne Gas sparen werde es nicht gehen, sagt die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur Haller. Das gelte auch für sie persönlich.
Was ich weiß, ist, dass ich tunlichst Gas sparen sollte. Tatsächlich haben wir eine relativ alte Gasheizung, bei der ich jetzt überlege, was ich damit mache. Ob ich sie eben modernisiere oder ob wir doch irgendwie in eine Wärmepumpe investieren.
Auf die Bundesnetzagentur könnte im Fall einer Gasmangellage die delikate Aufgabe zukommen, zu entscheiden, welches Unternehmen noch Gas bekommt und welches nicht. Und egal, ob es um Gas oder Strom geht, Der Staat wird in Zukunft genauer darauf schauen, welche Unternehmen im Bereich der kritischen Infrastruktur aktiv sind. Das heißt aber nicht, dass jedes Land nur noch an sich selber denken sollte, wie Georg Zachmann vom Bruegel-Institut betont. Gerade mit Blick darauf, dass im Rahmen der Energiewende Strom an Bedeutung gewinnt.
Wir müssen eigentlich Solarstrom aus Spanien nach Deutschland bringen können, damit bei uns der Laden läuft. Und wir müssen auch weiterhin auf österreichische Wasserkraftwerke setzen können, um bei uns den Windstrom abzupuffern, wenn eben der Wind bei uns nass bläst, dass dann eben die österreichischen Wasserkraftwerke laufen. Und wenn wir jetzt reinlaufen in eine Renationalisierung, dann wird die Energiewende viel schwerer und auch viel, viel teurer.
Das heißt, bei allen Überlegungen, wie die Energieversorgung nach den Fehlern der Vergangenheit künftig gesichert werden kann, die langfristige Perspektive darf dabei nicht aus dem Blick geraten. Eigentlich sollte auch das eine Erkenntnis aus der fatalen Abhängigkeit vom russischen Gas sein.
Die fatale Abhängigkeit von russischem Gas. Unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger war das, darüber, wo Staat und Markt jetzt gefordert sind. Mein Name ist Liane Stahl und den Podcast zu dieser Sendung finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.